Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Elisabeth, warum bist du Feuer und Flamme für Kairo?
Man muss einfach im Moment Feuer und Flamme sein. Da treffen so viele UNESCO-Welterbestätten zusammen. Ich habe die Pyramiden, ich habe das historische Kairo. Und im Moment muss man einfach das Grand Egyptian Museum gesehen haben. Es geht nicht anders.
Hallo und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme. Ein Podcast von Kneißl Touristik für all jene da draußen, die genauso voller Feuer und Flamme, voller Begeisterung, voller Reiseleidenschaft sind wie wir zwei hier im Podcaststudio. Ich, Robert Seeger, Hobbyreisender, Vielreisender, habe mir heute natürlich wieder einmal eine ganz tolle Verstärkung geholt. Bei mir wieder zu Gast Elisabeth Kneißl-Neumeier, Mitgründerin vom legendären Kneißl Touristik und natürlich eine der erfahrensten Reiseleiterinnen in diesem Land überhaupt, die uns mitnehmen kann in ihren unendlichen Erfahrungsschatz. Elisabeth, herzlich willkommen bei der schon 6. Episode unseres Podcasts. Heute geht's nach Kairo. Was macht's aus, Kairo? Was ist die Faszination?
Dass man in so einen riesen Moloch, der Kairo ja ist, du hast ja Kairo und Giza, 20 Millionen Leute, die dort leben, dass in diesem riesen Moloch so schöne Flecken sind, wo du mit vollster Begeisterung durchgehst. Also ich habe wirklich dieses alte islamische Kairo extrem gern. Das ist so fantastisch. Aber du stehst vor den Pyramiden und ich glaube, es geht mir nicht anders, wie es an Herodot oder andere Leute oder später an Napoleon gegangen ist. Das ist überwältigend. Und du hast dann die zahlreichen Gräber, in die du gehst. Du hast Ausflüge zum Beispiel wie bei uns ins Fayum hinein, zum Karunsee. Würdest du mir glauben, wenn du es nicht wüsstest aus dem Programm, dass dort Dutzende Walskelette in einer bizarren Landschaft herumliegen? Kennt fast keiner, aber ist einfach faszinierend.
Heute bin ich richtig ein bisschen neidig, muss ich ehrlich sagen. Kairo ist auf meiner Bucketliste ganz oben. Hab's noch nie hingeschafft, ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Und umso mehr freue ich mich auf diese Episode. Wir versuchen ja hier auch ganz konkret über eine Reise zu sprechen, damit ihr nicht nur diese Reise nachfahren könnt, sondern auch überlegen könnt, was kann ich mir anschauen, wie viele Tage brauche ich für Kairo. In diesem Fall haben wir uns die Kairo-Städtereise aus eurem Katalog rausgesucht. Dauert 5 Tage, man ist glaube ich auch viel zu Fuß unterwegs, so eine intensive Kultur, Geschichte, Archäologie-Reise mit einer hohen Dichte, ganz vielen Eindrücken auf ganz engen Raum. Und bevor man richtig reinstarten, dann bitten wir doch noch einmal unseren lieben Kollegen Helmut Bucher, Schauspieler in Graz, uns aus eurem Katalog so die Einleitung vorzulesen, damit wir schon so eingestimmt sein auf diese unglaubliche Metropole.
Kairo Städtereise. Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. Najib Mahfouz. Wir folgen auf unserem Weg durch das UNESCO-Welterbe historisches Kairo auch den Spuren des ersten ägyptischen Literaturnobelpreisträgers. Er hat am besten das Leben der Metropole im 20. Jahrhundert geschildert. Wir werden aber auch die großen historischen Bauten westlich des Nils besuchen, die Stufenmastaba von Saqqara sowie die Pyramiden von Gizeh. Viel weiter zurück in die Erdgeschichte gehen wir im Wadi al-Hidan. UNESCO-Welterbe mit bizarren Felsformationen, die von Knochen gewaltiger Wale umringt sind. Und natürlich lassen wir das Grand Egyptian Museum genauso wenig aus wie das Wissawasef Art Center oder einen Tee im Khan Khalili Bazaar.
Eine tolle, faszinierende Städtereise, die wir hier vor uns haben. Wir laden euch wieder auf Facebook, auf Instagram, auf der Kneißl Touristik Webseite, die Karten hoch. Dort findet ihr auch Bilder von dem, was wir hier besprechen, von dem Kopfkino, das wir hier für euch erschaffen. Kairo, das ist ja diese Stadt voller Hektik, voller Chaos, aber auch voller Geschichte. Versuch uns doch irgendwie mitzunehmen in diesen ersten Moment, wenn du dort ankommst. Wie ist es? Wie fühlt sich das an?
Also der erste Moment in Kairo ist immer Chaos. Jeder versucht einfach, weiß ich nicht, aus einer vierspurigen Straße eine sechs- bis siebenspurige Straße zu machen. Es ist gigantisch. Dann hast du ja in Kairo auf dem Weg in die Stadt hinein nicht nur so Felsmassive wie das Mokattam, sondern du fährst ja durch unendliche Totenstädte hindurch, weil das früher halt üblich war, es hier anzulegen. Und wenn du dann wirklich unten am Nil bist, wenn du das Zentrum der Stadt erreicht hast, dann kommst du so langsam an in einem Stadtteil, der so seit der Römerzeit so langsam ausgebaut worden ist. Die Festungsanlagen von Babylon sind da unten entstanden. Und du hast aber auch dann das koptische Kairo im Stadtzentrum drinnen. Du hast das Kairo des 19. und 20. Jahrhunderts, das einfach so diese Entstehung der Innenstadt bedeutet. Und du hast vor allem dieses unheimlich schöne islamische Kairo. Das, was man als Weltkulturerbe historisches Kairo bezeichnet. Es ist einfach eine so vielfältige Stadt. Und es ist nur, wenn du im Stadtzentrum unterwegs bist. Würdest du jetzt wieder ein paar Kilometer an den Wüstenrand hinausfahren in Giza, direkt zu den Pyramiden, dann schaut es ganz anders aus. Dann geht es durch endlose Wohnviertel durch. Aber das Herz der Stadt, das Herz drinnen, ist eine ganz, ganz interessante Mischung aus christlich, arabisch, ein wenig europäisch beeinflusst. Man wollte doch ein bisschen kleines Paris sein. Also es ist spannend, es sind ganz interessante Art Deco-Häuser mittendrin. Man ist in einer Stadt, die im Kleinen, im Stadtzentrum ganz, ganz faszinierend und schön ist.
Ich glaube, wir hören uns jetzt einfach wieder einen Tag an, nämlich den zweiten Tag, was man dort erlebt hat. Da taucht man genau in dieses historische Kairo auch ein. Hören wir mal rein, was man hier so erleben kann, was man auch beobachten kann, und lass uns nachher so ein bisschen noch drüber plaudern.
Zweiter Tag, historisches Kairo. Heute lernen wir die Altstadt von Kairo kennen. Unter anderem mit den bedeutendsten Moscheen, der Ibadulon, ältestes islamisches Bauwerk Ägyptens, sowie der Sultan-Hassan-Moschee aus mamelukischer Zeit. Wir erkunden das Geyer-Andersen-Museum, ein prachtvoller osmanischer Wohnsitz, durchstreifen den Khan-el-Khalili-Bazar und lassen unseren Blick von der Alabaster-Moschee über die Stadt schweifen. Von den riesigen Nekropolen geht es anschließend zum Höhepunkt in das Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation.
Wenn du an diesen Tag jetzt denkst, ja, was passiert dir hier Überraschendes auch? Mit was rechnet man eigentlich gar nicht so in Kairo?
Wenn du an dem Tag unterwegs bist, hast du natürlich einmal diesen unwahrscheinlich schönen alten Bau der Ibn Tulun-Moschee. Die Ibn Tulun war, nachdem alles erobert worden ist von den muslimischen Heerscharen, die durch Nordafrika gezogen sind, der erste große Bau, der da entstanden ist. Riesiger Innenhof. Und das, was so wunderschön ist und was du sonst nirgends hast in Kairo, ist dieses gedrehte Minarett, dieses Sigurat-Minarett. Das schaut wirklich einzigartig aus. Und du gehst ja dann eigentlich in der Geschichte der Stadt immer ein kleines Stückerl weiter und hast dann diese einzigartige Grabmoschee von Sultan Hassan. Das zählt zu dem Feinsten, was an arabischer, an islamischer Architektur überhaupt in der Stadt zu finden ist. Riesig große Iwane, das sind die wunderbaren in den Innenhof hineingeöffneten Hallen, wo die Gläubigen sitzen, aber auch dann die feinst ziselierten Einlegearbeiten, die feinst hergestellten Fenster, die im Inneren über dem Sarkophag zu finden sind. Am allerbesten gefällt es mir entlang der alten oder der ältesten Straße von Kairo. Die heißt Al-Muis. Mhm. Und in dieser Al-Muis hast du zuerst eine riesige Stadtmauer aufgebaut, ziemlich stark aus den Verkleidungssteinen, die man von der Pyramide abgetragen hat. Aus denen wurde einfach ein gewaltige Stadtmauer errichtet. Irrsinnig große Stadttore wie das Bab Futuch, wo wir unseren Spaziergang starten. Und wenn du da hinaufgehst und wenn du da auf den Aussichtsturm hinaufgehst, dann kommst du vorbei an Steinen, die man aus altägyptischen Gräbern gestohlen hat. Da hast du die Darstellungen, wo die Grabbeigaben hineingetragen werden in das Grab. Aber du stehst in einer mittelalterlichen Stadtmauer und siehst es dort mittendrin. Und das so ganz Faszinierende an der Almoisstraße ist, also die ist busy, die ist einfach so geschäftig. Du hast ein Geschäft nach dem anderen, du hast ein Lokal nach dem anderen, du hast da wirklich die volle Bandbreite. Gleichzeitig hast du dort einer der ältesten Moscheen, die wir direkt beim Bab Futuch haben. Wir haben einen der schönsten Paläste, die du dir vorstellen kannst. Das ist zwei Paläste aus dem 16., 17. Jahrhundert zusammengebaut, die einfach erhalten geblieben sind, wo du hineingehst und vor, also in einem Wohnbereich stehst, der bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wirklich funktioniert hat. Und damit die Frauen vor allem hinausschauen können aus den Häusern, hat man zum Schutz der Frauen wunderbare Holzfenster, Maschrabäerfenster. Also du kannst hinausschauen, aber niemand kann dich drinnen sehen, angelegt. Sie haben die tollsten, buntesten Glasfenster geschaffen. Sie haben im Haus drinnen ihre eigenen Bäder angelegt. Also du musstest gar nicht zu einem öffentlichen Bad gehen, sondern du hast das Bad drinnen gehabt mit herrlichsten Sternausnehmungen in buntesten Glasfarben. Und das, was mich so fasziniert, ist Komplex, der heißt Kalaun-Komplex. Kalaun war ein großer Feldherr, der dann auf den Thron gekommen ist. Und Kalaun hat gelebt im späten 13. Jahrhundert. Seine Grabmoschee ist entstanden um 1285. Du gehst da hinein und du hast das Gefühl, das ist so unendlich schön, so absolut einzigartig schön. Das baut sich über dir auf in den schönsten architektonischen Maßstäben. Also das ist das Feinste, also da fängt es bei mir wirklich zum Pumpern an, das Herz. Und das Irre ist, und das ist ja das Spannende, es war nicht nur eine Grabmoschee, sondern es war immer auch ein Hospital. Dort wurden die Leute ganz eindeutig betreut. Und ein kleiner Teil dieser alten Grabmoschee, dieses Kalaun-Komplexes, ist bis zum heutigen Tag eine Augenklinik. Dort gehen die Leute heutzutage noch hin. Und gleichzeitig kannst du anschauen, wie wurden denn im 14. Jahrhundert Leute behandelt, die vielleicht eine psychische Erkrankung hatten. Weil das siehst du auch. Du siehst das Forensikzimmerl, wo die Gerichtsmedizin oder der Forensiker früher gearbeitet hat. Das ist alles heute noch zu sehen. Und dann gehst rein in diesen Khan Khalili Bazaar, das ist alles die gleiche Straße. Ja. Und da im Khan Khalili Bazaar ist nicht nur der Platz, wo der Naguib Mahfouz geboren worden ist, der hat die Kairo-Trilogie geschrieben. Das war einfach eine Beschreibung von Kairo im 20. Jahrhundert. Und er hat so faszinierend geschrieben. Er war ja mittendrin ein Teil des Ganzen. Und da gibt es noch immer die Kaffeehäuser, wo er früher gesessen ist, also zum Beispiel das El Fischawi, wo du drinnen sitzt und wo die Kairo-Leute hineinkommen und sich ihren Tee servieren lassen oder einen Mangosaft oder irgendwas. Und du sitzt da drinnen an einem ganz historischen Platz und bist eigentlich schon ganz fasziniert. Und ich bin eigentlich da ganz gern dann auch mit an von den Büchern vom Naguib Mahfouz unterwegs, weil er einfach was erzählen will. Wie hat er denn geschrieben? Außerdem begleitet er mich daheim die ganze Zeit. Also bei uns steht daheim ein Naguib Mahfouz aus Ton herum, weil er einfach für mich Kairo, Ägypten ist.
Schade, dass ihr zu Hause jetzt das nicht sehen konntet und nicht sehen könnt. Mir gegenüber sitzt, ich habe es vorher schon gesagt, Elisabeth Kneißl-Neumeier. Und es hört sich an, als wäre alles vorgeschrieben, als wäre es geskriptet. Sie sitzt mir gegenüber und es diese Begeisterung für Kairo, die kommt einfach so raus. All das Wissen ist da im Kopf drinnen. Es ist unglaublich faszinierend. Danke, dass du uns so in diese Altstadt hier mit hineingenommen hast. Wir fühlen uns fast so, als wären wir selber am Bazar, haben schon richtig Lust auf einen Café dort mit dir zu gehen und dabei zu sein. Und das alles war ja nur, das muss man sich ja vorstellen, es war ja ein Teil eines Tages, dieses zweiten Tages, was da passiert in Kairo. Und wenn du dann dir die Reise weiter überlegst, am nächsten Tag, ich meine, was für ein Tag ist der dritte Tag? Ja? Also hör mal kurz mal rein. Ich glaube, er ist da an Superlativen kaum mehr zu überbieten.
Dritter Tag, die Pyramiden von Gizeh bis Saqqara. Am Morgen Besuch des neuen Grand Egyptian Museum mit den schönsten Funden aus den drei Pharaonenreichen. Anschließend folgen wir der gewaltigen Pyramidenreihe über Memphis, Hauptstadt des Alten Reiches, in die Totenstadt Saqqara, wo wir die Stufen Mastaba von Pharao Djoser besuchen, der erste monumentale Steinbau der Welt. Interessant sind auch die schön verzierten frühen Beamtengräber. Ein Abstecher bringt uns zum Wissa Wassef Art Center. Dann begeistert uns das Pyramidenplateau von Gizeh, mit den überwältigenden Pyramiden des Cheops, Chefren und Mykerinos, sowie dem geheimnisvollen Sphinx.
Kairo hat eine neue große Attraktion bekommen, eine, die auch durch die Weltpresse gegangen ist. Wir erinnern uns an die Übersiedlung des Tutanchamon, der durch die Stadt dort gekarrt wurde, wie wahrscheinlich einst als Pharao und seine neue Heimat gefunden hat im neuen, im Grand Egyptian Museum, GEM, glaube ich, sagt man kurz dazu. Du warst ja schon dort, da hast du uns vielen wahrscheinlich einiges voraus. Ist es den Hype wert? Ist das, reiht sich das ein in einer Stufe mit den anderen großen Museen dieser Welt wie dem Louvre?
Ja, okay, der Louvre ist eine andere Kategorie jetzt für mich. Aber wenn du altägyptische Kunst sehen willst, dann bist du dort genau richtig. Sie haben es irrsinnig geschickt aufgebaut. Nicht so, dass man, ich glaube, ich habe gelesen, 1,3 Milliarden Dollar hat der Bau gekostet. Nicht, dass glaubst, dass da nicht irgendwo schon wieder ein Stickel von Dach herunterfällt und irgendwo, Gott sei Dank, nur neben Ramses zerschellt oder so. Es ist alles riesengroß und obwohl da in der Früh, weiß Gott, wie viele Busladungen herzukommen, hast du immer das Gefühl, da ist Platz für die. Da ist Platz, weil alles hoch und hell ist. Und ich finde, man hat es extrem gut aufgebaut, weil du hast ja nur eine Auswahl. Du hast ja im Prinzip drei große ägyptische Museen in Kairo. Du hast das alte, leider verstaubt, aber mit tollen Gegenständen noch drinnen. Jetzt eben dieses Grand Egyptian Museum. Und dann hast du ja nur das Museum der ägyptischen Zivilisation, weil alle Mumien sind dorthin gekommen. Und du gehst da hinein in dieses Grand Egyptian und kannst dann wunderbar durch das Alte Reich, das Mittlere, das Neue Reich, in die Spätzeit hineingehen. Und sie haben es insofern so super aufgebaut, dass du immer ein wenig was von der Alltagsgeschichte hast. Das ist ja nicht das, was man vorrangig herzeigt in einem normalen Museum. Also irrsinnig schöne Kästen zum Beispiel, bunt bemalte. Ich habe da zuerst ein Bild gezeigt von einem herrlichen, rosa-grün-dunkelblauen Verzierung eines Kastens. Das war einfach ein ganz normaler Kasten, der verwendet worden ist. Dann hast du immer die Königswürde, die Königsmacht, wo natürlich die Pharaonen dargestellt werden. Und du hast immer den Glauben dabei, weil ja ohne Horus, ohne all die anderen Götter und Göttinnen ja gar nichts gegangen wäre. Du meandrierst dadurch, du hast teilweise auch so nette Dinge wie Videomapping, das kennen wir aus Spanien mittlerweile recht gut, wo du siehst, wie das einerseits gemalt worden ist, aber auch ein bisschen Bewegung hineinkommt in die Grabmalereien. Und das, was eigentlich für jeden der absolute Hammer ist, ist die Ausstellung mit den ganzen Grabbeigaben vom Tutanchamun. Das ist riesig. Wer immer in dem Grab drinnen war, und das waren ja schon viele, die wissen, ziemlich kleines Grab mit ziemlich kleinen Kammern. Aber da ist so viel und du hast diese riesigen Sarkophage, die da vier ineinander geschoben worden sind. Du hast so viel nette Dinge drinnen. Du hast von Schnobbeheferl, wirklich, aus, schaut fast aus wie
auch
buntes
Email,
genau, bis hin zu Packungen, wo Gänse, Enten, irgendwelche Lebensmittel eingepackt worden sind. Daneben hatte er vier große Betten drinnen, auf denen die Mumifizierung durchgeführt worden ist. Oder Einbalsamierung eigentlich. Ja. Du hast dann nur zusätzlich all die Schmuckbeigaben. Du hast seinen Thronsessel, du hast seine unwahrscheinlich schöne Totenmaske. Das ist alles da.
Wahnsinn.
Und du darfst ganz nah hinzu. Na, natürlich stehen die Leute herum und machen Selfies von sich und der Totenmaske. Aber okay, aber du hast immer Platz genug, dir das anzuschauen und in Ruhe anzuschauen. Und das, was mir so fasziniert, nur zusätzlich ist, sie haben da drinnen auch einen Platz geschaffen für die Sonnenbarke. Vor den großen Pyramiden ist auch eine Sonnenbarke.
Sollte man vielleicht kurz erklären, was es ist? Oder?
Also, der Pharao musste auf seinem Weg in die Unterwelt hinein eine bestimmte Strecke überwinden. Das hat ihm das Totenbuch der Ägypter genau geschildert. Ab wann kommt er zu einem Fluss? Wie muss er ihn überqueren? Mhm. Welche Sprüche, welche Gebete muss er sprechen? Und er hat dann eben auch, damit er den Fluss gut überqueren kann, eine riesige Sonnenbarke aus Holz mit da drinnen gehabt, ordentlich zusammengelegt. Das haben jetzt Archäologen zusammengefügt und es schaut faszinierend aus, weil du kannst da ringsherum gehen, du kannst ganz genau hineinschauen. Also es ist atemberaubend schön und ich finde, dass das ganze Museum sehr, sehr eindrucksvoll geworden ist.
Und jetzt raubt dir das schon den Atem? Und dann geht's weiter. Ich meine, dann verlassen wir das Museum und fahren zu den Pyramiden, einem der wahrscheinlich größten Weltwunder, die wir überhaupt haben. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man dort zum ersten Mal steht? Es gibt ja so Dinge, wenn man sie zum ersten Mal dann richtig sieht. Ja, das ist wie wenn man in Afrika das erste Mal vor einer echten Giraffe steht, in der Wildnis. Das ist ein Moment, den man nicht vergisst. Haben auch diese Pyramiden diesen Eindruck, dass du sagst, wow, was, wo bin ich hier? Wie, was ist das für ein Gefühl?
Also bei mir sind es 34 Jahre her, dass ich das erste Mal dort gestanden bin. Also ich habe sehr viele Ägyptenreisen gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Effekt dieser Pyramiden ganz gewaltig ist. Das Problem ist einfach, dass sie doch einen großen Raum einnehmen und du immer halt vor einer oder den Gräbern der Frauen stehst, aber der Eindruck dort ist einfach fantastisch. Was mich vielleicht noch um eine Spur vielleicht nur mehr anspricht, ist diese Stufenmastaba vom Djoser. Du hast in dieser Stufenmastaba, du kannst auch in der Cheops-Pyramide hineingehen, aber du siehst da drinnen, wie das gebaut worden ist. Du blickst hinein in einen riesigen Schacht, wo unten das Grab vom Djoser ist. Und das war einfach die erste Überwindung, dass man aus einem kleinen Bankgrab richtig was Großes gemacht hat. Und gleichzeitig war der Architekt, der das Ganze geplant hat, der Imhotep, so ein kluger Mann, der dann auch die ganze Umfassungsmauer gebaut hat, den Palast dort gebaut hat, der hat göttliche Ehren erhalten. Also der wurde später wirklich göttlich verehrt. Also diese Erhabenheit ist was Besonderes. Was die vielleicht dann in den Kleinigkeiten nur mehr begeistert, sind die Gräber, wo du dann siehst, wie wurden denn die Menschen beigesetzt. In den Gräbern zeigt man dir ja, was hat man alles mit hineingenommen. Und die Gesichter sind so lebendig und was sie da alles hineinbringen. Oder die Schilderung der Natur. Sie fahren mit ihren Papyrusbooten entlang des Nils und da siehst du unter dem Boot nicht nur die Reusen, mit denen sie die Fische herausfangen, sondern du siehst genauso gut, wie da zum Beispiel ein kleines Nilpferd drinnen ist und von hinten ein Riesenkrokodil herankommt und versucht, es wegzufressen. Also es ist so lebendig da drinnen, dass du weiß ich nicht, die Erhabenheit draußen und drinnen die volle Lebendigkeit in die Gräber hast. Gräber und Lebendigkeit passt ja nicht ganz zusammen. Aber sie haben sich ja diese Erinnerung mitgenommen ins Totenreich, genau, damit sie wieder ohne irgendwas verloren zu haben anschließen können.
Genau, und damit wir noch länger unter den Lebenden bleiben, das macht hungrig, du weißt, das ist mein Lieblingsthema. Kairo macht hungrig, und damit wir nicht zur Mumie werden, ist eine riesige Stadt, all die Hitze, die Bewegung, wir laufen herum in dem Chaos. Gibt es da noch Orte, wo man sich mal zurückziehen kann, wo es ruhig ist, und vor allem auch, was jausnet man denn so in Kairo, was isst man denn da so?
Sehr, sehr netter Platz, da gibt es mehrere Lokale in der ganzen Stadt, ist Lokal, das sich Suba nennt. Suba ist der Versuch, eine traditionell ägyptische Küche umzulegen auf modernere Mägen. Wenn du dir vorstellst, dass eine klassische Speise in Ägypten full ist, das sind Pferdebohnen, die gekocht werden, die zuerst eben eingelegt werden in Wasser und dann gekocht werden, dann ist das eine sehr sättigende, ganz, ganz massive Mahlzeit.
Ist das so, sind das große Bohnen wie Käferbohnen?
Ja, genau.
So in der Art, genau. Also als Steirer wäre das ja quasi meine Leibspeise.
Ja, das war natürlich eine Möglichkeit, aber ich bin mir sicher, du wirst ganz geschwind miert davon, weil das, jetzt hat man das umgelegt eben auf modernere Mägen. Und du kriegst so von all den Spezialitäten, die es gibt, die teilweise auch angereichert sind von alter osmanischer Küche oder aber levantinischer Küche, weil du hast ja, weiß ich nicht, eine libanesisch-syrische Küche, die da hereinspielt. Du hast immer diese wunderbaren kleinen Messé-Vorspeisen, mit denen du natürlich all die köstlichen Soßen und Cremen hast, der Baba Ghanoush, aus den wirklich köstlichen, also aus den Melanzani, ja, die gegart werden, bis zum heutigen Tag bei den Glasbläser. Glasbläser gibt es noch immer in Kairo sehr viele. Glas ist eine unwahrscheinlich schöne Tradition, die sie haben. Aus Altglas macht schönes, neues, mundgeblasenes Glas. Und dieses Glas braucht eine immense Hitze, damit er das blasen kann. Und da kommen die Restaurants hin und lassen ihre Melanzani garen. Das ist echt fantastisch.
Bis heute wird das so gemacht.
Wird das so gemacht. In Kairo, aber genauso gut in Damaskus. Also das ist eine Tradition, die noch immer besteht. Und dann hast du so eine Art Topfen dazu, ein Labner, das man nimmt. Du hast sehr köstliches Fladenbrot, das du nimmst, das mehrfach am Tag frisch gebacken wird, und das ist halt, damit hast du eine große Vielfalt. Und dann gibt es ja so viele, wenn du einen süßen Zahn hast, es gibt ja so köstliche Desserts, wobei Desserts das Falsche ist, das sind kleine, delikate Stückerl aus Blätterteig, Honig, Mini-Baklava, könnte man fast dazu sagen. Aber viel fantasievoller verziert und in unterschiedlichsten Mischungen. Also das ist eine der schönsten Sachen, da das zu genießen. Oder du gehst einfach quasi nicht irgendwo einmal einen Tee oder einen Kaffee trinken, da mittendrin im Khan Khalili. Aber du hast natürlich auch dann alles, was mit Kebab, also alles, was mit Fleisch zu tun hat. Und irrsinnig gern gehen die Leute aus Kairo zum Beispiel auf das Mokattam massiv hinauf. Dort sind sehr, sehr viele Restaurants und Nightclubs. Du hast die Stadt zu deinen Füßen liegen und da oben wird dann wunderbar gekocht. Du hast die Aussicht über die ganze Stadt.
Na wunderbar, also ich glaube, du hast uns ja für Hunger jetzt auch schon gemacht und ein bisschen noch mehr Sehnsucht, und ein bisschen hier im Studio habe ich noch ganz leicht diesen gegrillten Geschmack von dem Fleisch, von dem Kebab, von den sicher Holzkohlen, die dort noch verwendet werden. Man kennt das ja aus anderen Ländern, wo ich auch schon war, in Marokko oder so, wo natürlich auch diese Kultur das immer noch so zulässt. Und wir sind ja jetzt schon am vierten Tag dieser tollen Reise, und da wird es ein bisschen ruhiger, ja? Wir verlassen die Stadt, wir fahren hinaus in die Wüste. Was passiert denn da so am quasi fast letzten Tag schon?
Also der Tag ist so ein Kontrastprogramm. Du kennst mich jetzt schon länger, ich mag Kontraste eigentlich sehr gerne. Und wenn du 3 Tage intensiv durch die Stadt hindurch gehst, dann ist der Kopf schon sehr voll. Und du erreichst in 1 Stunde Fahrzeit die Oase Fayum. Eine unwahrscheinlich fruchtbare Oase. Du tauchst ein in große Plantagen von Olivenhainen. Du hast da Orangenbäume. Also es ist einfach grün bis zum geht nicht mehr. Und du hast einen riesigen abflusslosen See. Das ist der Karunsee. Mhm. Das Besondere ist, man hat Ende des 20. Jahrhunderts, es war im Jahr 1987, in einer Gegend, die vorher schon sehr bedeutungsvoll war, weil sie geologisch so interessant war. Also ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist das Geologische Institut von Kairo dort schon hingefahren. Hast du einen Nationalpark, der heißt Wadi al-Rayan. Und mit zahlreichen Seen, die in unterschiedlicher Höhe da drinnen gelegen sind. Du hast sogar Wasserfälle dort. Also du gehst mitten in der Wüste zu einem Wasserfall. Du glaubst das kaum, aber es ist so. Und dann fährst du auf einen Aussichtsberg hinauf, von dem du den tollstmöglichen Blick auf die Seen unter dir hast. Du kommst vorbei an einer Stelle, die ist so bezaubernd schön. Also du fährst ja quasi über die Relikte eines ehemaligen Meeres, das Tethys-Meer, ist zur Kreidezeit dort gewesen und dann hat es langsam zurückgezogen. Was zurückblieben ist, ist alles Mögliche an Versteinerungen oder an verschiedensten wunderbaren Relikten, die da liegen geblieben sind. Und manchmal ist der Boden komplett weiß, weil du, weiß ich nicht, 2-Euro-Münzen große bis linsengroße kleine Plättchen auf dem Boden hast. Du gehst hin und schaust und denkst, was ist denn das? Und dann merkst du, das sind Nummuliten. Das sind Einzeller, die vor Jahrmillionen da gelebt haben, die abgesunken sind, versteinert sind und den ganzen Boden weiß färben. Oder dann kommst du zum Magic Lake. Der Magic Lake ist nirgends zu sehen aus der Entfernung und du kommst halt hin zu einem wunderschönen See. Aber das ganz Besondere ist eben dann das Wadi al-Hittan. Du musst dann nur 3/4 Stunde hineinfahren mit den Geländewegen. Also wir lassen den Bus am Karunsee, sind mit Geländewegen unterwegs. Die Fahrer sind wirklich gute Sandfahrer. Und dann kommst du hinein in eine Landschaft, in der die Felsformationen immer größer und eindrucksvoller werden. Und dann siehst du dort in dem kleinen Museum, das dort ist, meterlange, bis zu 18, 20 Meter lange Skelette von Walen, die einstmals in diesem Tethys-Meer gelebt haben. Wahnsinn. Man ist sich sicher, dass dort das Meer relativ flach war. Was man nämlich auch gefunden hat, sind versteinerte Wurzeln von den Mangroven, die dort entlang des Meeres zu finden waren. Also du hast eine... Also allein die Fläche wäre nur vom Hingehen und Schauen und Fotografieren schon attraktiv genug. Und dann gehst du einen Pfad entlang, wo du mehr als ein Dutzend Walknochen hast, die sich da fotogen rings um diese Felsformationen ausdehnen. Die hat man gefunden, ein amerikanischer Wissenschaftler war der Erste, der das gefunden hat. Und der hat das da ganz brav ausgepinselt. Es ist so einfach unvorstellbar, dass du mitten in der Wüste so quasi ein Tal der Wale findest. Und also das lässt dich nicht unberührt. Es ist einfach extrem schön. Und es ist Eintauchen in eine komplett andere Welt. Im Prinzip bist du im Fayum 1 Stunde von Kairo entfernt. Dann musst du natürlich dazu rechnen, dass man da hineinfährt. Also du bist vielleicht 2,5 Stunden, das ist meine Strecken von Oberösterreich nach Wien, entfernt und du gehst zurück zig Jahrmillionen in der Erdgeschichte und hast auf einmal solche ganz, ganz eindrucksvollen geologischen oder paläontologischen Relikte, die du da siehst.
Unglaublich, unglaublich auch, was da in 2 Tagen letztlich, was da auch an Eindrücken auf einen einprasselt. Ich meine, du siehst am Tag davor die eines der 7 Weltwunder mit den Pyramiden und dann fährst du hinaus in die Wüste und dann dann hast du plötzlich die Wale dort, das hast du vielleicht noch nicht mal gewusst vorher. Ich muss ehrlich sagen, habe ich auch bis heute nicht gewusst, was für ein Schatz da noch in der Wüste auch liegt. Und dann geht ja die Reise auch schon wieder zu Ende. Am fünften Tag geht's dann wieder zurück nach Hause. Was ist denn so die, jetzt warst du schon oft da, du warst mit Reisegruppen dort. Was sagen denn die Leute, wenn sie nach Hause fliegen? Was ist denn so das, mit was für ein Gefühl verlässt man denn so eine Stadt?
Also für unsere Kunden ist Ägypten einfach wirklich eine Wunderwelt. Du musst berücksichtigen, dass nicht immer alles hundertprozentig einwandfrei ist. Wir nächtigen in einem Fünf-Sterne-Hotel, aber auch da kann es so seine kleinen Macken und Kinkerlitzchen geben. Aber alles, was du siehst, ist so eindrucksvoll und so wunderschön, dass also ich kenne viele Leute, die mit uns schon in Ägypten waren und sagen, jetzt möchte ich mir Kairo nur einmal genauer anschauen, weil ich habe so viel gesehen, aber ich habe das nicht gesehen. Oder die wollen dann vielleicht einmal in die Wüste hinaus, weil das kleine Stückerl Wüste ihnen gezeigt hat, da könnte ja noch viel mehr da draußen zu finden sein. Also es ist so ein Hineinschnuppern und echte Energie tanken. Energie von Architektur, die, weiß ich nicht, 5000 Jahre alt ist, bis ja gerade ein paar Jahre, weil ja das Grand Egyptian ja auch ein architektonisches Wunder irgendwie ist. Aber du hast so wahnsinnig viel und ein ganz tolles Erlebnis habe ich erst vor kurzem gehabt. Es gibt gut 10% Christen in Ägypten, ja. Also die Kopten gibt es ja Gott sei Dank noch. Und der Strom der Menschen, wir waren genau zur Christmette unten, der Strom der Menschen, die da zu den Kirchen hingeht, ja, da tat sich der Herr Grünwiedel richtig freuen, wenn man sowas in Österreich erleben würde. Aber dieses sehr bewusst zeigen in ein Land, das wir immer nur als islamisch sehen, dass man bewusst sagen kann, ich bin Christ, ich bin stolz drauf und ich habe überhaupt keine Probleme da in Ägypten. Und das ist eigentlich ja ein ganz interessanter Aspekt, weil am letzten Tag schauen wir nur nach Alt-Kairo, denn bevor die ganzen anderen Bauten entstanden sind, sind die ältesten Kirchen in der Stadt entstanden, über der alten Festungsanlage. Und bei einer der Kirchen, bei der Sergiuskirchen, wird ja auch behauptet, in dieser Grotte unten war Maria und Josef und das Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten.
Sind sie dorthin geflüchtet?
Liegt alles im Glauben der Menschen, aber die haben schon was Besonderes auch an sich, diese Kirchen. Und die Kunst, die man dann im Koptischen Museum oder im Koptischen Viertel sehen kann.
Beschließen wollen wir den Podcast wie jedes Mal so mit ein, zwei praktischen Tipps noch. Jetzt hast du selber schon geschildert, es ist chaotisch, da fahren sechsspurig, fahren die Leute herum, es wird wahrscheinlich gehupt, es wird geschrien, es wird gefeilscht, es ist richtig viel Leben. Fühlt man sich unsicher in Kairo? Muss man sich unsicher fühlen? Oder sagst du, na, eigentlich ist es halt eine hektische Stadt, anders als bei uns, aber eigentlich fühlt man sich doch ganz sicher dort?
Ich bin auch oft als Frau allein unterwegs gewesen. Ich hätte mich nie unsicher gefühlt in Kairo. Weiß ich nicht, du gehst nicht in Armenviertel. Du bist halt in der Stadt unterwegs, genauso wie es bei uns in der Stadt unterwegs bist. Möglicherweise versucht die irgendwer zu legen, aber es gibt ja die Kunst des Feilschens. Ja. Und die Kunst des Feilschens gehört ja genauso dazu. Also ein gutes Geschäft ist eine der spannendsten Sachen, die man überhaupt machen kann. Also aufpassen, dass man, weiß ich nicht, kurze Hosen finde ich unangebracht für Frauen wie für Männer, weit ausgeschnittene Blusen genauso. Es wird nirgends von dir verlangt als Frau, dass du ein Kopftuch aufsetzt, was mich verwundert hat, weil ich nach Istanbul das automatisch in der Tasche hatte. Aber es wird gerne gesehen, wenn du ein Kopftuch aufsetzt. Aber es ist ein sehr, sehr, weiß ich nicht, für mich nicht unentspanntes, uninteressantes Gefühl gewesen, da Allah durchzustromen. Ja. Das kann ja jeder tun. Wir sind ja im Khan Khalili und begutachten, was der besser ist, was der schlechter ist. Und das macht es dann ganz interessant und ich finde das allein ein bisschen auf sich wirken lassen sehr schön. Und unbedingt sie vielleicht vorab nur ein Buch vom Naguib Mahfouz bestellen und mit dem Gepäck haben, so auf die Nacht, nach dem Tag herunterkommen. kommen und ein bisschen was durchlesen. Er ist ein faszinierender Poet gewesen.
Danke, Elisabeth. Schöner hätte man, glaube ich, diesen Podcast jetzt auch nicht beenden können. Was für wunderbare Einblicke hast du uns in das Leben, in die Geschichte, in die Geheimnisse von Kairo gewährt, in dieser schon 6. Episode unseres Podcasts Feuer und Flamme. Danke euch allen fürs Zuhören. Wir laden euch ein paar Bilder wieder hoch auf Facebook, auf Instagram. Wir verlinken euch in den Shownotes zu den entsprechenden Restaurants, haben wir eines erwähnt. Wir werden euch zu der Kneißl-Reise natürlich verlinken. Schreibt uns gerne auf Facebook oder auf Instagram, was euch gut gefallen hat, ob ihr noch eine Frage dazu habt, ob ihr euch andere Reisen wünscht. In diesem Sinne, glaube ich, verlassen wir Kairo wieder und freuen uns schon auf die nächste Episode. Danke fürs Zuhören. Danke, Elisabeth, dass du hier mit uns wieder mitgereist bist und uns in deine faszinierende Welt mitgenommen hast. Alles Gute und an alle gute Reise.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.